euch auch alle recht herzlich begrüßen. Heute Morgen habe ich schon was Schönes erlebt, nämlich um 8:30 ging bei uns ein Unwetter los. Ich weiß nicht, ob das hier auch durchgezogen ist. Es war dunkel, die Äste fielen ab von den Bäumen und ich dachte, ich könnte gar nicht hierher fahren, weil man da gar nicht vor die Haustür kommt. Und Punkt 9:30 hat es aufgeklärt und ich konnte raus und fahren und bin jetzt ein bisschen spät, aber nicht zu spät gekommen. Preis den Herrn. Also, es ist ja sein Dienst und er sorgt auch dafür, dass wir gut und sicher ankommen. Einige Autofahrer unterschätzen die Wasserklette. Es war ein schwerer Unfall auf der A66. Da ist jemand wahrscheinlich mit zu wenig Profil zu schnell durch die Wasserpfützen gefahren. Also, wenn es nass ist, lieber mal ein bisschen langsamer fahren und sicher ankommen, als rasen und dann im Krankenwagen liegen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium. Das Johannesevangelium ist ja das letzte von dem Lieblingsjünger geschrieben, wahrscheinlich im hohen Alter. Und man kann immer davon denken, zumindest, dass der Johannes die anderen Evangelien gekannt hat und jetzt nicht noch mal dasselbe schreiben will, sondern von einer anderen Perspektive nochmal Geschichten überliefert, die wir uns in den ersten drei Evangelien nicht finden. Und da ist auch diese Geschichte von der Hochzeit zu Kana. Die steht nur im Johannesevangelium. Ja, wenn man heute so sich umhört, ist ja überall Krise. Wirtschaftskrise, Klimakrise, Ölkrise, Gaskrise, Kriege in vielen Ländern. Aber auch Kirchen und Gemeinden in Krisen. Ausbildungsstätte suchen händeringend Studenten, die bereit sind, sich ausbilden zu lassen für den Gemeindedienst. Austrittswellen, das trifft vor allen Dingen die Großkirchen. Und dann wird alles Mögliche veranstaltet. Aktionsprogramme laufen, man muss die Leute ja irgendwie begeistern. Und dann wird alles Mögliche gemacht. Ich sah neulich ein Plakat, Zaubergottesdienste. Für Kindergottesdienste sollen ihre Zauberutensilien mitbringen. Ich denke jetzt mal, das war jetzt kein magisches, sondern Tricks. Aber ich gehe doch nicht in eine Kirche, um Zaubertricks zu lernen. Eine andere Gemeinde machte Lego-Event. Das ist auch ganz schön. Lego ist sicherlich eine gute Sache. Aber das ist doch nicht das, was Gemeinden ausmacht. Ein Prediger sagte einmal, das einzig wirkliche Attraktive der Gemeinde ist Jesus Christus und nichts sonst. Und wenn wir nicht mehr Jesus Christus im Mittelpunkt haben, dann rückt irgendwas anderes in den Mittelpunkt und dann laufen die Leute wirklich weg. Und zwar Jesus Christus nicht, wie wir ihn uns ausdenken, sondern wie er sich in der Bibel bezeugt. Und da haben wir ja die Evangelien als zuverlässige Quellen, von denen wir lesen können und profitieren können. Und bei Johannes ist es ja ganz besonders, der fängt nicht an mit Bethlehem und der Geburt Jesu, er fängt ganz oben im Himmel an. Jesus ist das ewige Wort Gottes, durch das der Vater die Welt ins Dasein gerufen hat. Er ist der Schöpfer der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Am Anfang der Bibel heißt es, Gott sprach und es geschah. Es werde Licht und es ward Licht. Und Jesus im 11. Kapitel, das ist ja dann das letzte Wunder, das siebte und letzte Wunder, das Johannes uns berichtet, ruft er bei einem, der schon 4 Tage beerdigt ist, Lazarus, komm heraus. Und es ist dasselbe Wort, das am Anfang sagt, es werde Licht und es wurde Licht. Lazarus kommt heraus und er kam heraus. Was Jesus sagt, das bewirkt er. Auch ich musste heute Morgen dran denken, als Jesus den Sturm sah und die Wellen, dann sagte er, schweig und verstumme. Das kann nur ein Gott. Wir können dem Wetter keine Befehle geben. Und augenblicklich entstand eine große Stille. Und jetzt sehen wir uns hier einmal diesen Text mal etwas genauer an. Der Schlüssel zum Verständnis dieses Textes ist Vers 11. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Also Johannes berichtet uns 7 Zeichen. Und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Herrlichkeit ist die göttliche Natur Jesu. Herrlichkeit in der Bibel, ich bin ja kein Genderfreund, aber eine Sache, wenn ich eine Frau wäre, würde mich ärgern. Herrlich heißt wunderbar. Was ist das Gegenstück? Dämlich. Also das, da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich nicht gut. Also es steht hier aber Herrlichkeit, weil Luther das so übersetzt hat. In Wahrheit steht hier Doxa, das Wort, oder das Kabot im Hebräischen, und das bedeutet Gewichtigkeit mit seinem ganzen Wesen, seiner göttlichen Natur. Und Jesus zeigt seine Herrlichkeit, seine göttliche Natur in den Zeichen, die er tut. In den Zeichen zeigt er, wer er in Wahrheit ist. Das ewige Wort, das für uns Mensch geworden ist. Deshalb habe ich auch überhaupt keine Probleme, zu glauben, dass diese Wunder auch wirklich passiert sind. Denn Jesus ist ja nicht ein Mensch wie du und ich. Die können diese Dinge nicht, sondern Jesus ist, indem er diese Wunder tut, deutet er auf seine Herrlichkeit, auf seine göttliche Natur, die er hatte schon ewig, ehe die Welt gemacht war, als er noch beim Vater war. Er offenbarte seine Herrlichkeit. Und jetzt fragen wir uns, oder ich frage mich mit euch zusammen, wo offenbarte er sie? Wie offenbarte er sie? Und wann? Wo, wie, wann? Wo offenbarte Jesus seine Herrlichkeit? Ja, auf einer Hochzeit. Es war Jesus und seine Jünger waren eingeladen und die Mutter Maria war auch eingeladen. Es war also offenbar vielleicht Verwandtschaft, Freunde der Familie. Es muss irgendwie eine Beziehung gegeben haben zum Hochzeitspaar. Jesus, seine Mutter und seine Jünger. Von Josef lesen wir hier nichts, aber ich nehme mal an, dass der auch mit war. Ja, das ist eine Hochzeit. Die Verwandtschaft ist da, Maria ist dabei und ein Hochzeitsfest dauerte damals mehrere Tage. Ja, und ich dachte so, Jesus ist auf dem Hochzeitsfest und offenbarte seine Herrlichkeit. Vielleicht geht es euch ähnlich wie mir und vielen. Man sucht doch nach der Nähe Jesu gerade dann, wenn wir nicht auf den Hochzeiten sind, wenn Schwierigkeiten im Leben sind. Ich bete nie so viel wie dann, wenn es Schwierigkeiten gibt. Und wenn man angewiesen ist auf die Hilfe Gottes, wenn man zum Beispiel eine Krankheit hat oder beruflich Herausforderungen steht oder mit schwierigen Menschen zu tun hat, dann sucht man doch die Herrlichkeit Gottes, die Nähe Jesu. Aber ich glaube, das Erste, was wir hier lernen können, ist, dass Jesus nicht nur natürlich da auch in den Tiefzeiten unseres Lebens dabei sein will und uns stärken und trösten und helfen will, sondern auch auf den Hochzeiten. Im Leid fragt manch einer nach Gott, aber wie viele Feiern laufen völlig ohne Gott ab? Ich habe kürzlich eine Sendung gesehen im Fernsehen, da waren Evangelisten auf dem Münchner Oktoberfest unterwegs mit Traktaten und Bibeln und haben gesprochen mit den Menschen. Und da solltet ihr mal die Gesichter sehen. Was? Auf dem Oktoberfest? Wir sind doch hier für Gaudi, für Spaß haben. Wir sind doch jetzt nicht hier, um Bibel zu lesen und fromme Gespräche zu führen. Ich weiß nicht, wie viel Interessenten dann letztlich da waren, aber die Gesichter haben für sich gesprochen. Fest, Volksfest, das größte Volksfest der Welt und Bibel, Jesus, das passt doch irgendwie gar nicht zusammen. Und wie viele Feiern werden ohne Gott gefeiert? Mit Betäubung. Letzte Woche hatten wir Pfingstwaldfest. Da war die Musik so laut, dass bis 1 Uhr nachts konnte man nicht einschlafen, weil das so gewummert hat. Wum, 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 wum. Also Betäubung, Ablenkung, Rausch und am nächsten Morgen der Kater. Jesus möchte auch auf den Feiern, den Hochzeiten, den Feierlichkeiten mit dabei sein. Aber hier geht es noch viel tiefer. in der Geschichte. Johannes beschreibt uns hier in der ersten Woche so eine Art Vorabbildung der Passionswoche Jesu. Ich habe extra nochmal nachgezählt. Es heißt hier immer ab Kapitel 1, Vers 5 und ab Kapitel 1, Vers 29, am nächsten Tag. Und dann heißt es wieder am nächsten Tag. Und dann heißt es wieder am nächsten Tag. An dem Tag, wo die Kreuzigung stattgefunden hat, bringt Jesus das Wort von der Himmelsleiter, die Jakob gesehen hat. Und dann heißt es, Kapitel 2, am dritten Tage war eine Hochzeit. Am dritten Tage steht hier, war eine Hochzeit. Und an was denken wir? Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Das heißt, diese Hochzeit zu Kana und das Weinwunder, das Jesus getan hat, ist schon ein Vorgeschmack auf Ostern, auf seine Auferstehung und seine Himmelfahrt und die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ein Freudenfest. Die Hochzeit ist ein Hinweis auf den auferstandenen Sieger über Sünde, Hölle und Tod. Und das Bild von der Hochzeit hat ja auch in der Bibel noch eine tiefere Bedeutung. Die Braut Christi ist zunächst mal das Volk Israel, wird immer im Alten Testament schon die Braut Gottes genannt. Dann sind die Ehe ein Abbild der Treue Christi zu seiner Gemeinde in Epheserbrief Kapitel 5. Und ich glaube, wenn wir der Leib Christi sind, werden wir irgendeinmal bei dem Hochzeitsmahl mit Israel zusammen ein Leib sein und dann wird es keine Unterschiede mehr zwischen Israel und der Gemeinde geben. Jetzt haben wir den noch. Also die Hochzeit, das ist auch ein ganz tiefer Ausdruck der Liebe Gottes zu seinem Volk und zu seiner Gemeinde. Jetzt kann man fragen, wie offenbarte Jesus seine Herrlichkeit auf dieser Hochzeit? Ganz einfach, indem er schwache Menschen in seinen Dienst nimmt. Jesus braucht uns nicht, das glaube ich ganz fest. Wenn ich heute Morgen daheim geblieben wäre, hätte Jesus eine andere Sache hier installieren können. Er braucht uns nicht. Als er die Welt geschaffen hat, waren wir nicht dabei. Aber er würdigt uns, seine Mitarbeiter zu sein. Denn hier in der Geschichte ist eine ganz merkwürdige Sache. Die Geschichte geht um eine Hochzeit, aber wer taucht in der Geschichte gar nicht auf? Das Brautpaar. Man würde ja gerne mal, ich sagte ja am Anfang, vielleicht war es Verwandtschaft, wir wissen es nicht. Das Brautpaar taucht überhaupt nicht auf. Aber ich würde mal sagen, eine Hochzeitsfeier ist doch das Zentrum, eine Hochzeitsfeier ist doch das Hochzeitspaar. Das spielt hier überhaupt keine Rolle. Das heißt nicht, dass es keins gegeben hat, sondern dass es hier in der Geschichte keine Rolle spielt. Aber wer vorkommt, sind die Menschen, auf die man sonst gar nicht achtet. Es ist das Personal, die Diener, die da im Hintergrund dafür zu sorgen haben, dass die Gesellschaft zu essen und zu trinken hat, dass es ihnen gut geht. Die Hintergrundpersonal, die Diener, die sind hier im Zentrum. Und so ist es auch bei uns. Nicht jeder steht vorne auf der Kanzel. Und auch nicht jeder, der vorne auf der Kanzel steht, hat Titel. Ich dachte neulich, früher hieß es Bibelschullehrer. Heute heißt es Professor, Doktor von der Theologischen Akademie. Es klingt ja auch gleich besser. Wenn man sagt, ich bin Bibelschullehrer, ach so, gut, okay, und was machst du sonst noch? Nee, wenn man sagt, ich bin Professor, Doktor an einer Akademie, dann, obwohl das vom Inhalt her eigentlich genau dasselbe ist. Also es geht nicht darum, dass wir große Titel haben, Doktortitel, Professortitel, auf irgendwelchen Akademien unterwegs sind. Es geht auch nicht darum, dass jeder hier vorne steht und eine Predigt hält, sondern es geht darum, dass Gott uns in unserer Schwachheit, mit unseren Gaben, mit unseren Fähigkeiten, mit unserem Charakter, den wir haben, mit einbindet in sein Heilswerk. In 1. Korinther 3, Vers 9, da schreibt der Apostel Paulus, wir sind Gottes Mitarbeiter. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Also das heißt, die Apostel bauen die Gemeinde in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir sind Gottes Mitarbeiter, nicht dass wir gerettet werden, sondern weil wir gerettet sind. Wir sind sein gutes Werk, geschaffen zu guten Werken, die er im Voraus bereitet hat. Epheser 2, Vers 10. Ja, und jetzt kann man sagen, okay, die Mitarbeiter sind hier im Blick, die Diener. Jetzt kann man sagen, ach, das ist ja schön. Aber wenn man mal jetzt überlegt, was die gemacht haben, Mitarbeit im Reich Gottes hier oder an der Offenbarung der Herrlichkeit Jesu ist kein Wellnessprogramm. Das ist harte Arbeit. Ich habe extra noch mal nachgeguckt. Das sind 6 steinerne Wasserkrüge und jeder hat ungefähr 100 bis 120 Liter Fassungsvermögen. Das heißt, es waren 600 Liter Wasser. Ich habe ja alte Eltern und da ist ein Garten hinten dran und da bin ich ab und zu mal zugange, dass der nicht ganz zum Urwald wird. Und haben neulich mal gegossen, 10 Liter Kanne. Ja, da bist du nach einer halben Stunde, weißt du, was du gemacht hast. Und die haben 600 Liter Wasser geschleppt. Und ich nehme mal an, zu den Breitengraden dort unten auch noch bei großer Hitze. Das ist Knochenarbeit. Deshalb Mitarbeit im Reich Gottes ist nicht immer nur Wellness, es ist nicht immer nur schön, es ist mitunter frustrierend, es ist mitunter so, dass man den Eindruck hat, es ist immer dasselbe, aber was bleibt hängen? Ich hörte neulich einen Pastor, der hat gesagt, ich war kurz davor aufzugeben. Ich hatte einfach keine Lust mehr. Es sind Leute aus der Gemeinde weggegangen, dann gab es Streit, es gab keine Versöhnung. Aber ich hatte dann eine Ermutigung bekommen und jetzt mache ich weiter. Halleluja. Einige Mitarbeiter schmeißen auch hin, andere quälen sich. Stellen können, wie gesagt, nicht mehr besetzt werden. Immer weniger, müssen immer mehr leisten. Und auch Missionare haben oft einen schweren Dienst. Ich lese gerade ein Buch von einem Missionar, der sagte, früher habe ich zu den Missionaren aufgeschaut, das sind die Christen, da geht alles glatt. Die sind immer friedvoll, die kommen immer gut miteinander klar. Als ich dann angefangen habe, als Missionar mitzuarbeiten und hinter die Kulissen geschaut habe, da habe ich mich manchmal gewundert, wie es da auch abging. Natürlich muss man sich dann wieder versöhnen. Es ist harte Arbeit, Punkt. Aber aus dem Punkt wird ein Doppelpunkt. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch dabei. Er legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch dabei. Paulus, damit kann sich, glaube ich, niemand von uns auch nur annähernd vergleichen, der hatte so viel hat schwer gearbeitet. Und dann schreibt er im 1. Korinther 15, Vers 58, gerade wo es um die Auferstehung geht, darum, meine lieben Brüder, weil wir eine Hoffnung haben auf die Auferstehung, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. In der lateinischen Übersetzung steht hier non frustra, frustriert. Also es ist nicht umsonst, nicht frustrierend, dass man am Ende dasteht und sagt, jetzt habe ich meine Zeit verplempert mit Dingen, die nichts gebracht haben. Also er legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Und heute Morgen habe ich es ganz hautnah erlebt. Ich dachte, du kannst nicht bei diesem Wetter fahren. Das ist ja lebensgefährlich bei den nassen Straßen. Und dann genau zur richtigen Zeit kam die Hilfe und das Unwetter war verschwunden. Mag sein, dass einer sagt, Zufall, ich habe schon so viele Dinge in dieser Richtung erlebt. Ich müsste einen viel größeren Glauben aufbringen, um an Zufall zu glauben, als dass hier Gott wirklich seine Hand auch im Spiel hat. Und jetzt noch das Letzte. Wann offenbart Jesus seine Herrlichkeit? Da ist der Zentralvers. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Ich denke mal, das klingt ziemlich schroff, wie Jesus hier mit seiner Mutter umgeht. Ich glaube aber nicht, dass es bösartig war. So soll es Vater und Mutter ehren, da hat sich Jesus auch dran gehalten. Aber es geht hier wahrscheinlich um was ganz anderes. Vielleicht gab es zur Zeit des Johannes, es war ja so um 90 nach Christus, schon so Anklänge an eine Marienverehrung. Und der Johannes hat diesen Vers wahrscheinlich bewusst da reingesetzt, dass nicht Jesus auf Maria zeigt, sondern Maria zeigt weg von sich selbst auf Jesus. Ich glaube, wenn Maria heute sehen könnte, was in manchen Kapellen los ist, die wäre die Erste, die diese Figuren aus den Kirchen rausträgt. Nein, es geht nicht um Marienverehrung, sondern es geht darum, wir dürfen Maria als Vorbild nehmen. Das ist, glaube ich, der biblische Befund. Maria ist uns ein Vorbild im Glauben. Eva sagte, ich nehme die Frucht. Sie glaubte dem Teufel. Maria kam der Engel Gabriel und sagte, du wirst einen Sohn gebären. Und Maria sagte, mir geschehe, wie du gesagt hast. Also es geht jetzt nicht darum, Maria jetzt in die Ecke zu stellen oder schlecht zu machen, sondern von der biblische Befund ist, Maria ist uns ein Vorbild und das dürfen wir auch als Vorbild nehmen, aber kein Gegenstand der Verehrung. Das wollte Maria ganz bestimmt selber nicht und hätte das von sich gewiesen. Was er euch sagt, das tut. Das heißt, Jesus offenbart seine Herrlichkeit, wann? Wenn Menschen ihm glauben und gehorchen. Folgen und trauen kommt vor Siegen und Schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Das ist ein Lied, das einigen sicher noch bekannt ist. Also wenn Jesus sagt, füllt die Krüge, dann ist es gut, das auch zu tun. Die haben sich nicht von alleine gefüllt. Wenn Jesus sagt, suche Versöhnung, dann ist es gut, das zu tun. Ich hatte mich mal mit jemandem zerstritten und dann sagte Jesus, schreib dem eine Geburtstagskarte. Nö, mache ich nicht, das ist Schluss. Es war gut, das zu tun. Dann kommt nämlich, das ist eine erste Hand, die man wieder ausstreckt zur Versöhnung, dass man mal eine Geburtstagskarte schreibt. Wenn Jesus sagt, suche Versöhnung, dann tu das. Wenn Jesus sagt, sei treu und zuverlässig in dem Dienst, den er dir gegeben hat, ob es Gebetsdienst ist, ob es Schriftlesungsdienst ist, ob es Kassiererdienst ist, ob es der Dienst ist, hier den Raum in Ordnung zu halten, dann ist es gut, das zu tun. Rede Gutes über andere. Und wenn du was Schlechtes über jemanden hörst, ist es gut, das nicht weiterzusagen. Lies die Bibel, bet jeden Tag. Wenn Jesus uns das sagt, lest mein Wort, betet, dann ist es gut, das zu tun. Ich glaube, dass im Glauben und Folgen und Trauen der Schlüssel zum Segen liegt. Und wenn jemand sagt, ich erlebe nichts mehr mit Jesus, kann es vielleicht sein, dass man im Misstrauen und Ungehorsam lebt und dann auch keine Erfahrungen mehr macht. Das ist auch der Hauptgrund für geistliche Dürre in so manchen Gemeinden und Werken. Sollte Gott gesagt haben, ist nicht die Stimme des Heiligen Geistes. Die Schlange sagt, es sollte das Gott gesagt haben und Eva ging ihr auf den Leim. Maria sagt, was er euch sagt, das tut. Und so kann man, wenn Gemeinden Christen in der Krise sind, brauchen wir dringend die Offenbarung der Herrlichkeit Jesu. Und das geschieht durch treue Mitarbeit, und treue Mitarbeiter, die Gottes Wort hören und in aller Schwachheit, wie die Diener, in aller Gebrochenheit, in allem Unvollkommenen auch zuverlässig tun. Und ich schließe mit Johannes 1, Vers 14. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Amen. Jetzt wollen